Hört man mich? Ja, oder? Ja, ich freue mich, mal wieder in eurer Mitte zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung, vielen, vielen Dank für das Vertrauen. Ich genieße es immer sehr, hier zu sein. Ja, vielleicht beten wir noch zu Beginn und dann werden wir die Botschaft hören. Vater, wir danken dir für dein Wort und dein Wort sagt über dein Wort, dass wir nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort, das aus deinem Mund hervorgeht. Und Herr, wir kommen zu dir und ich bitte dich darum, dass du uns speist, dass du mich speist, dass du jeden Einzelnen speist, der hier ist. Ich bitte, dass du in unser Leben redest, dass du uns tröstest, ermutigst, uns neu ausrichtest und uns die Augen öffnest für geistliche Wahrheiten. Bitte dich, dass du dich verherrlichst. Amen. Es gibt einen Ausbildungsberuf und dieser Ausbildungsberuf nennt sich Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Ja, das ist eine Ausbildung, wo Menschen ausgebildet werden, bestimmte Objekte zu bewachen. Da wird beispielsweise jemand angestellt, ein Museum zu bewachen, ja, und seine Aufgabe ist es, Tag für Tag Rundgänge zu machen, aufzupassen und immer bereit zu sein für diesen einen Moment. Und zwar dieser Moment, wenn der Dieb kommt in der Nacht. Was bei dem Ganzen auf der einen Seite ein positives und auf der anderen Seite ein negatives Problem darstellt, ist, dass der Dieb nicht regelmäßig kommt. Ja? Manchmal lässt dieser Dieb Monate auf sich warten. Und es ist fast schon die größere Herausforderung für diese Sicherheitsfachkraft in diesen Tagen und Wochen und Monaten, wo nichts passiert, doch so wachsam zu sein, dass wenn dieser Tag kommt, er nicht überrascht wird. Und genauso hat Jesus Christus vor 2000 Jahren zu seinen Jüngern geredet. Ja, Petrus und drei weitere, sie stehen am Ölberg. Sie gehen zu Christus und sie fragen ihn, wann wird das alles passieren, was dort in der Zukunft liegt? Und dann zählt Christus so ein paar Ereignisse auf, er erklärt die Trübsalzeit, er sagt, dass es eine Drangsal geben wird, die es seit der Schöpfung noch nicht gegeben hat. Und als er ihn all diese Dinge erklärt hat, schließt er seine Belehrung und wir können kurz Markus Kapitel 13 aufschlagen. Mein Predigttext wird ein Thessalonicher Brief sein, aber einleitend. Jesus Christus schließt seine Belehrung mit Markus Kapitel 13, die Verse 33 bis 37. Markus Kapitel 13, 33 bis 37. Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ, seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl er, dass er wachen solle. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, sage ich allen, wacht. Jesus Christus vergleicht es hier mit einem Menschen, ja, dieser Mensch gibt jedem von seinen Knechten ein Werk, er gibt beispielsweise dem Türhüter die Aufgabe, das Tor zu bewachen. Und dann sagt Christus, wacht, weil ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Er sagt, seid allzeit bereit, damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend findet. Und dann sagt Christus in Vers 37, was ich euch sage, also was er den Aposteln sagt, das sagt er allen und es sagt er auch dir. Wacht. Wir werden fortfahren im 1. Thessalonicher Brief. Als ich das letzte Mal hier war, habe ich über 1. Thessalonicher Kapitel 4, die Verse 1 bis 12 gepredigt. Heute werde ich dort weitermachen, wo ich damals aufgehört habe. Und wir schlagen gemeinsam 1. Thessalonicher Kapitel 4, die Verse 13 bis 16 auf. Oder 13 bis 18. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Dort steht: Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Paulus kommt aus Kapitel 4, 1 bis 12, und es ist wirklich wichtig, auch für jeden Einzelnen von euch, der predigt oder auch die Bibel liest, dass ihr die Bibelstellen, die ihr anschaut, immer im Kontext betrachtet. Das ist eigentlich die oberste Regel eines jeden Predigers. Predige immer im Kontext, versuch nachzuvollziehen, was hat Paulus für einen großen Gedankengang, ja? Also wir zupfen uns nicht einzelne Verse raus, geben unseren Kommentar dazu, sondern wir versuchen, den großen Gedanken nachzuvollziehen. Und was Paulus macht, er kommt aus Kapitel 4, 1 bis 12, er hat den Thessalonichern versucht zu erklären, wie wichtig es ist, dass sie ein heiliges Leben führen. Dass sie ein heiliges Leben führen, immer mit diesem Blick, Jesus Christus kommt wieder, und weil er kommt, um seine Braut zu holen, bereiten wir uns darauf vor. Und jetzt geht er über, ja, er wechselt ein wenig das Thema, er kommt in Vers 13 an und er beginnt, die Brüder zu trösten. Und zwar geht es um die Entschlafenen. Es geht um diejenigen bei den Thessalonichern, die im Glauben gestorben sind. Und die lebenden Thessalonicher haben Angst. Sie haben Angst, sie wissen, Christus kommt wieder, aber sie wissen nicht, was ist mit denen, die tot sind. Dass wir entrückt werden, wissen wir, aber was ist mit denen, die gestorben sind? Und sie haben eine Unsicherheit. Was ist mit den Toten? Werden auch sie entrückt? Und eine weitere Frage, die Thessalonicher haben, ist: Was ist mit denen, die bereits gestorben sind? Wo sind sie? Nun gibt es Theorien, und ich sage bewusst, das ist eine Theorie, dass sich die verstorbenen Seelen beispielsweise in dem sogenannten Seelenschlaf befinden. Ja, also du stirbst und deine Seele schlummert irgendwo in der Ewigkeit, und irgendwann am Ende der Zeiten, wenn wir bei Christus sind, werden diese toten Seelen aus ihrem Schlaf erwachen und sind auch bei Gott. Ich kenne dazu keine Bibelstelle. Vielmehr gibt es Bibelstellen, aus denen wir ableiten können, dass in dem Moment, wenn ein gläubiger, wiedergeborener Christ stirbt, seine Seele sofort beim Herrn ist. Denn es gibt beispielsweise Paulus, und ihr kennt diese Stelle, wo er sagt, er sitzt im Gefängnis und er sehnt sich so danach, beim Herrn zu sein. Und er weiß nicht, soll ich auf der Erde bleiben und den Geschwistern dienen oder abzuscheiden, um bei dem Herrn zu sein. Also Paulus weiß genau, würde ich jetzt abscheiden, wäre ich beim Herrn. Ich wäre nicht in irgendeinem Seelenschlaf und wache in 2000 Jahren auf, sondern ich bin sofort beim Herrn. Aber was ist genau das Problem der Thessalonicher? Ich meine, Paulus schreibt Briefe seelsorgerlich. Paulus schreibt nicht irgendwelche dogmatischen Lehrbriefe, die abgetrennt sind von jeglichem Leben, sondern er schreibt Briefe an Gemeinden, weil Gemeinden ein Problem haben, und die Thessalonicher haben irgendein Problem. Ihr Problem ist, sie wissen einfach nicht, was ist mit den Verstorbenen. Und Paulus schreibt ihn in 1. Thessalonicher 4, Vers 14, wenn ihr glaubt, dass Christus gestorben und auferstanden ist, wenn ihr das wirklich glaubt, dann glaubt auch, dass die, die in Christus gestorben sind, mit Gott wieder mitgeführt werden. Man sagt doch, sie sind nur vorgegangen. Denn die bereits Gestorbenen sind nicht nur jetzt schon beim Herrn, sondern die Verse 15 bis 17, ich lese sie nochmal. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Paulus sagt in Vers 15, wir, also alle Christen, die bei der Entrückung, dann wenn Jesus Christus vom Himmel kommt und uns zu sich holt, alle, die noch leben werden, werden den Toten nicht zuvorkommen. Warum, Vers 16? Weil sie zuerst auferstehen werden. Wir müssen uns die Entrückung also anhand von Vers 16 und anhand Vers 17 wie folgt vorstellen. Und parallel schlagen wir 1. Korinther Kapitel 15 auf. 1. Korinther Kapitel 15, 51 bis 52. Und wir lassen einen Finger im Thessalonicher Brief, wir kommen wieder zurück. Wir müssen uns also die Entrückung wie folgt vorstellen. Und ich lese 1. Korinther 15, 51 und 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick. Zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Wir stellen uns die Entrückung also wie folgt vor. Ja, die Zeit läuft, der Alltag bestimmt die Menschheit, und schlagartig an irgendeinem Tag, dann, wenn wir vielleicht nicht damit rechnen, werden wir plötzlich eine Posaune hören. Interessant ist, in anderen Übersetzungen steht in Vers 52 im 1. Korintherbrief nicht das Wort plötzlich, sondern da steht das Wort in einem Nu. Und dieses Wort, das im Griechischen für in einem Nu steht, ist das gleiche Wort, wie für das Wort Atom steht. Und früher ist man noch davon ausgegangen, dass ein Atom unteilbar ist. Was diese Stelle sagen möchte, ist, dass in einem Augenblick, in einem unteilbaren Moment, werden wir die Posaune hören und Christus wird wiederkommen. Und das heißt für die Menschen, die zu diesem Zeitpunkt, zu diesem plötzlichen Zeitpunkt noch keine Vergebung ihrer Sünden haben, sie werden zurückgelassen. Es gibt in diesem ungeteilten Moment keine Möglichkeit mehr umzukehren. Es gibt in der Trübsalzeit schon noch die Möglichkeit, sich zu bekehren, denn wir lesen in der Offenbarung, dass es in der Trübsalzeit viele Märtyrer geben wird. Ja? Und ein Märtyrer ist ein Christ, der sterben wird. Ja? Also es gibt die Möglichkeit, aber zu diesem Zeitpunkt der Entrückung, wer dort nicht bekehrt ist, bleibt zurück. Und alle Lebendigen, sie werden diese Posaune hören, ja? Christus wird sichtbar vom Himmel kommen. Und im gleichen Moment werden alle bereits gestorbenen Kinder Gottes aus ihren Gräbern aufstehen. Und ihr müsst euch das wirklich mal vorstellen. Alle Christen, die in den letzten Jahrtausenden gestorben sind, sie wachen auf, sie bekommen neue Leiber, sie fliegen Christus entgegen. Und wir mit ihnen. Und dann heißt es, werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und das ist jetzt das Fundament der restlichen Predigt, denn wir müssen verstehen, dass dieser Akt, dieser Akt der Entrückung ein Akt der Gnade und der Barmherzigkeit ist. Und dass dieser Akt uns in Staunen und in die Anbetung führen muss. Dieser Akt der Entrückung ist ein Akt der Gnade und Barmherzigkeit. Warum? Denn es ist so, dass Gott noch seinen Zorn zurückhält. Es ist so, dass die Menschheit sich weiter dreht, ja, die Menschheit, die Welt läuft, die Menschheit häuft sich Zorn auf, die Politik häuft sich Zorn auf, sie sündigen gegen Gott, sie rebellieren gegen Gott, sie tun doch keine Buße. Sie spotten und spucken ihm ins Angesicht, sie töten seine Heiligen, überall auf der Welt. Und Gott hat Geduld, ja, noch ist Gnadenzeit, noch ruft er zum Glauben. Weil er bis zu diesem Tag, bis er die Vollzahl seiner Heiligen gesammelt hat, bis zu diesem Tag hält Gott seinen heiligen, gerechten Zorn zurück. Wir haben vorhin gesungen, heilig, heilig, heilig. Wisst ihr, was bedeutet, dass Gott heilig ist? Er hält seinen heiligen Zorn zurück, noch ist Gnadenzeit. Und dann, so heißt es in 1. Thessalonicher 4, Vers 17, entrückt er seine Gemeinde. Und im Griechischen steht für das Wort entrücken das Wort harpazo. Und dieses Wort heißt so viel wie wegreißen. Das ist ungefähr so, wie wenn da ein kleines Kind auf einer Bundesstraße läuft und dort kommt ein 40-Tonner und dieser 40-Tonner wird dieses Kind zermalmen und jemand geht hin und reißt dieses Kind weg. Und genauso reißt Gott seine geliebte, erkaufte Gemeinde weg. Und danach fängt er an, seine Zornesschalen auszugießen. Seinen heiligen, gerechten Zorn über Sünde. Versteht ihr, warum die Entrückung ein Akt der Gnade und Barmherzigkeit ist? Und dann beginnt diese siebenjährige Trübsalzeit. Diese Zeit, die in der Offenbarung beschrieben wird, diese Zeit des Gerichtes. Aber wir sind nicht dabei. Versteht ihr, wir sind weggerissen. Wir sind begnadigt. Versteht ihr, Jesus Christus ist uns in Gott nicht mehr zornig gestimmt. Nein, Gott ist uns in Jesus Christus nicht mehr zornig gestimmt. Habt ihr es gemerkt? Versteht ihr, Gott liebt uns. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Aber wir verstehen diese Liebe erst, wenn wir auch verstehen, dass Gott heilig ist und zornig. Gott hat gute Gedanken über dich. Gott hat Gedanken des Friedens über dich. Man kann sagen, er mag uns. Und so bringt uns die Entrückung dorthin, dass wir Gott anbeten, weil wir bei Gott sein dürfen. Schon während die Menschheit auf der Erde Schlimmstes erfährt. Und so dürfen wir anfangen, den Herrn anzuflehen. Herr, komm bald wieder. Und ich weiß, es ist sehr provokant, aber prüft diese Frage, ja. Wir dürfen anfangen, den Herrn oder zum Herrn zu beten, dass er wiederkommen soll. Und es darf wirklich nur einen einzigen Punkt geben, warum wir hoffen, dass der Herr sich noch etwas Zeit lässt. Es darf nur einen einzigen Punkt geben, warum wir hoffen, dass der Herr sich noch etwas Zeit lässt. Und das ist der Gedanke an die verlorenen Personen, die noch nicht versöhnt sind. Und das ist der Gedanke an die verlorenen Personen, die noch nicht versöhnt sind. Für unsere Kinder, für unsere Geschwister, für unsere Eltern, für meine Arbeitskollegen, für deine Nachbarn. Versteht ihr, sie können sich noch in der Trübsalzeit bekehren, aber sie werden es schwer haben. Und andere Punkte gelten nicht. Es gilt einfach nicht, dass wir diesen jetzigen Weltlauf lieb gewonnen haben. Ja, es gibt einfach keine Gründe, dass wir hoffen, dass der Herr Jesus sich noch ein bisschen Zeit lässt. Denn wir lieben unseren Herrn Jesus doch von ganzem Herzen, oder nicht? Ist es nicht der Wunsch unseres Herzens, wir möchten Jesus sehen? Wünschst du dir nicht von ganzem Herzen beim Herrn zu sein? oder haben wir den jetzigen Weltlauf liebgewonnen? Und es ist doch wirklich so, dass uns die Entrückung doch auch vor viel Leid bewahrt. Also, ich möchte lieber entrückt werden, als den Tod meiner Frau mitzuerleben. Ich möchte auch lieber entrückt werden, als mitzuerleben, dass nochmal Kriege ausbrechen. Ich möchte auch lieber entrückt werden und beim Herrn sein, das Endziel meines Glaubens, als hier auf der Erde ein Leben in Trübsal zu leben und so weiter. Dort, wo es keine Krankheiten mehr gibt. Dort, wo wir nie an diesen Punkt kommen, einmal verfolgt zu werden. Dort, wo es keinen Streit mehr gibt. Dort, wo wir keine Kämpfe mehr mit Sünden haben. Dort, wo es keine Depressionen mehr gibt. Und die Verheißung ist, wir werden alle Zeit beim Herrn sein. Wir werden alle Zeit beim Herrn sein. Und so schreibt er weiter in 1. Thessalonicher 4, Vers 18, so tröstet nun mit diesen Worten. So tröstet nun mit diesen Worten. Bitte, Herr, komm bald. Bitte, Herr, komm bald. Wir halten also im ersten Punkt fest, dass die Entrückung jederzeit passieren kann. Und sie findet in einem Nu statt, ja, sie findet in einem unteilbaren Moment statt. Für die Wiedergeborenen ist es ein Grund der Freude, ein Grund des Staunens, sie werden Christus sehen. Für diejenigen, die es nicht sind, wird es ein Schockmoment sein. Stellt euch mal vor, all deine Freunde, all deine Geschwister, alle, die du kennst, die gläubig sind, fliegen Richtung Christus und du bleibst zurück. Du bleibst am Boden stehen. Für diese Menschen wird es ein Schockmoment. Und nun möchte ich im zweiten Punkt einen Überflug mit euch über die Offenbarung machen. Ich werde nicht irgendwelche Zeichen und Zeiten deuten und euch jetzt so ein Konstrukt vorstellen, damit ihr jetzt genau wisst, wann was passiert. Das will ich nicht tun, aber ich möchte euch einen Eindruck davon geben, was die Trübsalzeit bedeuten wird. Und das alles tue ich jetzt nur, wir werden heute uns Gottes Zorn anschauen. Vielleicht etwas, worüber nicht viel gepredigt wird, aber wir werden uns Gottes Zorn anschauen mit dem Endziel, dass wir verstehen, wie groß die Gnade ist. Wir schlagen gemeinsam die Offenbarung auf. Es ist so, dass die Offenbarung interessanterweise chronologisch gegliedert ist. Also so, dass Kapitel 1 einleitet, ja, Johannes empfängt die Offenbarung. Und dann gibt es in Kapitel 2 und in Kapitel 3 diese Sendschreiben an die Gemeinden. Und das letzte Sendschreiben endet mit Kapitel 3. Und dann sieht Johannes, der Schreiber, am Anfang von Kapitel 4 eine Tür im Himmel offen. Und er hört eine Stimme wie eine Posaune, die zu ihm sagt, komm rauf zu mir und ich zeig dir, was geschehen muss. Also die Offenbarung zeigt auf die Gemeinde, Kapitel 2, Vers 3. Johannes hört eine Stimme wie eine Posaune. Was ist nochmal mit der Posaune bei der Entrückung? Johannes hört eine Stimme wie eine Posaune. Sie sagt, komm zu mir rauf und ich werde dir zeigen, was danach passiert, nach diesen Gemeinden. Und dann steht Johannes in Kapitel 4 vor einem Thron. Er sieht verschiedene Wesen. Und in Kapitel 5 wird das Buch mit den 7 Siegeln in der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt, beschrieben. Und diese Person, die dieses Buch mit den 7 Siegeln hat, sieht aus wie ein geschlachtetes Lamm. Wer ist das geschlachtete Lamm? Jesus Christus. Und dieses geschlachtete Lamm nimmt dieses Buch mit den 7 Siegeln, Kapitel 6, Vers 1. Und wir merken, es ist Jesus Christus, der das tut. Und er öffnet das erste Siegel. Und die Gerichte beginnen und fahren fort bis Kapitel 19. Und dann Kapitel 20 ist dann Tausendjährige Reich und Kapitel 21 das neue Jerusalem, also chronologisch, ja, also alles ist aufeinander aufgebaut. Wir schlagen Kapitel 6 Vers 1 auf, ja, wir sehen dieses Lamm, das einst geschlachtet wurde, es öffnet das erste Siegel und dann Vers 4 das zweite Siegel, ein feuerrotes Pferd und es wurde ihm gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und es bringt die Menschen dazu, sich gegenseitig zu schlachten. Kriege beginnen. Vers 5 und 6, das dritte Siegel, Essen wird sehr teuer. Vers 7 und 8, das vierte Siegel, ein Viertel der Erde wird sterben auf einen Schlag. Gerichte Gottes über die sündige Welt. Vers 9 bis 11, dort schreien die Märtyrer um die Gerechtigkeit zu Gott. Und er antwortet und sagt, wartet noch ein wenig, bis die restlichen Brüder umgebracht wurden. Dass die Brüder umgebracht werden, ist kein Gericht Gottes, aber sie müssen ausharren. Vers 12, das sechste Siegel, ein Erdbeben und die Sterne fallen auf die Erde. Vers 15 und 16, ja, die Bewohner möchten, dass die Berge auf sie einstürzen. Sie wollen dem Zorn Gottes fliehen und sie können nicht sterben. Damit reicht es nicht. Kapitel 8, Vers 6, dort beginnen die sieben Posaunen. Kapitel 8, Vers 6 und dann Vers 7, ein Drittel der Erde wird verbrennen. Vers 8, ein Drittel des Meeres wird zu Blut. Vers 10, 11, ein Drittel der Wasser wird ungenießbar und viele Menschen sterben. Vers 12, die Himmelslichter werden um ein Drittel geschlagen, sodass der Tag ein Drittel weniger hell ist. Und als ob das nicht reicht, dann liest man Vers 13 von einem Adler, der über die Erde fliegt. Und dieser Adler sagt, wehe, wehe denen, die auf der Erde sind, wegen der übrigen Stimmen der Posaunen. Kapitel 9, 3 bis 6, es kommen Heuschrecken, die die Bäume fressen. Nee, die nicht die Bäume fressen, sondern sie haben nur eine Aufgabe, die Gottlosen 5 Monate lang zu quälen. Vers 6, sie wollen sterben und sie können es nicht. 9, Vers 15, vorher starb schon mal ein Viertel der Menschen, dann sterben durchs Wasser noch Menschen, dann sterben durch Kriege noch Menschen und jetzt 9, Vers 15, stirbt wieder ein Drittel der Menschheit. Und Kapitel 9, 20 und 21, und das ist das Verheerende, was jetzt kommt. Und dann werden wir Gott ein bisschen mehr verstehen. Kapitel 9, 20 bis 21. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über ihre Werke, ihre Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Und sie wollen keine Buße tun. Sie wollen dem Zorn Gottes fliehen, indem sie sich in Höhlen verstecken. Aber sie wollen nicht umkehren zu Gott. Sie könnten sich ja bekehren, aber sie wollen es nicht. Und so bleibt auf der einen Seite ist dort dieser gnädige Jesus Christus, der sagt, kommt her zu mir. Und auf der anderen Seite sind dort Sünder, die nicht Buße tun wollen. Und es ist so gerecht, dass Gott sein gerechtes Gericht spricht. Wir überspringen ein paar Kapitel und gehen weiter in Kapitel 14, Vers 20. Kapitel 14, Vers 20, hier wird von einer Kelter gesprochen, die wird außerhalb der Stadt getreten. Und aus dieser Kelter geht Blut hervor, und zwar 1600 Stadien. Das sind 296 Kilometer. Also es wird Blut fließen, 296 Kilometer und hoch bis zu den Zügeln der Pferde. Und Ausleger sagen, also ich kann es nicht sagen, aber Ausleger sagen, dass es sich hier um Krieg handelt. Und Kapitel 15, Vers 1. Steht, dass jetzt nochmal 7 Plagen kommen, in denen Gottes Grimm vollendet wird. 16, Vers 2, und alle Menschen, die das Malzeichen des Tieres haben, bekommen schlimme Geschwüre. Das Meer stirbt und alles, was darin ist. Müsst ihr euch das mal vorstellen, es gibt manchmal Gewässer, die sind vergiftet und dann schwimmen die ganzen toten Fische auf, ja, und sie schwimmen am Rand und so weiter. Ja, aber ihr müsst euch vorstellen, alles, was im Meer ist, stirbt. Wisst ihr, wie das stinkt, diese ganze Verwesung auf der ganzen Erde und ein Drittel der Erde ist eh schon verbrannt und so weiter und ein Drittel des Meeres ist zu Blut und jetzt stirbt auch noch alles und ist verwest und es stinkt und die Leichen und es tut mir leid, das ist Gottes Wort, ich muss es sagen, ja. 16 Vers 4, Wasserquellen werden zu Blut, Menschen haben nichts mehr zu trinken und im nächsten Vers ein Engel, der sagt, Gott, du bist gerecht, der du so gerichtet hast. Denn Blut von den Heiligen haben sie genommen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben. 16, 8 bis 9, eine große Hitze kommt, sie versenkt die Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal die Haare versenkt habt. Hier wird die Sonne die Menschen versenken. Die Menschen, die eh schon Geschwüre haben und so weiter. In Kapitel 16, 17 bis 21 eine Stimme vom Thron, die sagt, es ist geschehen. Und ein Erdbeben und Donner und Blitze und die große Stadt wird in drei Teile zerrissen, Inseln verschwinden, Berge sind nicht mehr da und vieles, was ich in diesem Überflug ausgelassen habe. Und ich bin mir sicher, dass diese Zeit wirklich schrecklicher wird, als irgendjemand es gerade von uns nachempfinden konnte. Aber wie dieser Engel schon sagte, 16 Vers 5, glaube ich, steht es, wie dieser Engel schon sagte, Gott, du bist gerecht. Gott, deine Gerichte sind gerecht. Dann dürfen auch wir in unseren Herzen Gott nicht dafür anklagen. Denn es ist schon so, dass wir sagen, Gott, wie kannst du nur? Gott, bist du ein Monster? Ich weiß nicht, spürt jemand sowas in euch? Kann jemand von euch sagen, das ist nicht der Gott, an den ich glaube? Dann glaubst du nicht an den biblischen Gott. Versteht mich nicht falsch. Ich möchte nicht einseitig werden. Wir haben einen gnädigen Gott. Wir haben Jesus Christus, ja, der für Menschen auf die Erde kam, der für unsere Sünden gestorben ist, ja, der gedient hat, der sich erniedrigt hat, der voll Liebe und Barmherzigkeit ist. Aber wir haben genauso einen Gott, der ein verzehrendes Feuer ist. Und wir dürfen nicht uns nur einzelne Seiten der Gottheit rauspicken, die uns gefallen. Sondern wenn wir Gott mehr und mehr kennenlernen wollen, und so steht es in dem Epheserbrief, die Stelle wurde heute früh in der ersten Stunde vorgelesen, dass wir geöffnete Augen unserer Herzen bekommen und dass Gott uns geistgewirkte Offenbarung und Erkenntnis gibt über sein Wesen. Wir müssen Gott mehr kennenlernen und um Gott mehr kennenzulernen, brauchen wir ein komplettes Gottesbild. Und wie schlimm wird die ewige Hölle, wenn wir schon hier auf dieser Erde Gottes Zorn schrecklich finden. Und so gilt für jeden von euch, der noch nicht im Glauben ist, fliehe zu Christus. Denn dieser Zorn Gottes, der über die Menschen ausgegossen wird, dieser gerechte Zorn Gottes, den trug Jesus Christus am Kreuz für dich. Versteht ihr, Jesus Christus wurde nicht nur ein bisschen geschlagen und unsere Sünde auf sich genommen. Jesus Christus ertrug den Zorn Gottes, damit du ihn nicht tragen musst. Und auf einmal verstehen wir das Evangelium. Gott ist nicht einfach nur ein oberflächlicher, liebender Gott, sondern Gott trägt den Zorn Gottes, den du verdienst und den du bekommen wirst, wenn du dich nicht bei Christus retten lässt. Und dann sehen wir einen liebenden Gott, der uns annimmt und uns vergibt und geduldig mit uns ist. Und er sagt, kommt her zu mir, zum Thron der Gnade. Kommt, ich will euch vergeben. Und wenn du wieder fällst, der Gerechte wird wieder aufstehen. Versteht ihr, wir haben einen gnädigen Gott in Christus. möchte einfach, dass wir diesen Zorn Gottes richtig verstehen und richtig einordnen können. Und ich lese dazu ein Zitat. Und ebenso ist Gottes Zorn in der Bibel niemals der launische, niemals der unbeherrschte, niemals der aufbrausende, moralisch verwerfliche Affekt, der den menschlichen Ärger so oft bestimmt. Also Gottes Zorn ist nicht wie dein Zorn oder wie mein Zorn, ja, also ich rede immer zu mir. So ist Gottes Zorn nicht. Gottes Zorn ist vielmehr eine angemessene und notwendige Reaktion auf das objektiv moralisch Böse. Gott ist nur zornig, wenn ein berechtigter Anlass dazu vorliegt. Versteht ihr, Gott muss zornig sein, wenn Kinder abgetrieben werden. Gott muss zornig sein, wenn Kinder vergewaltigt werden. Gott muss zornig sein über Sünde. Was hätten wir denn sonst für einen Gott? Was hätten wir denn sonst für einen Gott? Gott muss Sünde richten. Und das ist das, was wir vorhin in der Offenbarung gelesen haben. Denn sie taten keine Buße. Es ist nicht so, dass Gott förmlich ausrastet und in der Trübsalzeit endlich seinem Ärger irgendwie Raum schafft, sondern er muss so reagieren auf Sünde. Er muss angemessen auf Sünde reagieren. Und deswegen sagen die Engel in Offenbarung 16, 5 bis 6, und ich hörte den Engel der Gewässer sagen, gerecht bist du, o Herr, der du bist und warst, und der Heilige bist, dass du so gerecht gerichtet hast. Denn das Blut der Heiligen und Propheten haben sie vergossen, und das Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie verdienen es. Und auch wir verdienen diesen Zorn Gottes. Aber Christus hat uns gerettet vor dem kommenden Zorn. Und so beten wir Christus an. Und so beten wir ihn an, dass wir dabei sein dürfen, wenn er kommt, um uns harpazo, um uns wegzureißen. Und wir beten ihn an für diese Gnade. Für seine Gnade. Nun wollen wir nur noch 5 Minuten, dann schließe ich, uns kurz anschauen, wie wir auf diese Dinge reagieren als Christen. Ich meine, wir haben jetzt Wahrheiten gesehen, vor denen wir gerettet sind und so weiter, ja. Und die Frage ist, wie reagierst du darauf? Und wir schlagen gemeinsam Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 6 auf und lesen die folgenden Verse. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 6. Dort kommen die Jünger zu Jesus und sie fragen, wann er für sie das Reich, also für Israel das Reich wiederherstellt. Also sie fragen ihn wieder um diese zukünftigen Dinge. Und Jesus antwortet in Vers 7, es ist nicht eure Zeit, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Ja, denn die Dinge, die liegen in der Zukunft und bei Gott, der Vater, der sie in seiner Gewalt festgesetzt hat, ja. Es ist nicht eure Sache, und das gilt auch dir und mir, es ist nicht unsere Sache, alle Dinge, die in der Zukunft kommen, perfekt zu datieren und genau zu wissen, wie alles kommt. Sondern Vers 8, jetzt legt Christus seinen Wert, worauf er Wert legt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein. So reagiert Christus auf diese zukünftigen Dinge. Es ist egal, wann genau was passiert. Ja, wacht, denn ich könnte jeden Tag kommen, aber ich werde euch Kraft geben und ihr sollt meine Zeugen sein. So reagieren wir als Begnadigte. Herr, lass mich dein Zeuge sein, bis du kommst. Lass mich als Weiser leben, der die Zeit auskauft. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und eine weitere Antwort 1. Korinther Kapitel 15, und das ist jetzt der Schluss, fast der Schluss, aber gleich. 1. Korinther Kapitel 15, dort hatten wir vorhin in Vers 51 und Vers 52 dieses Wort in einem Nu, also dass die Entrückung in einem Nu stattfindet. Und hier habe ich vorhin ja schon mal erklärt, dass es immer auf den Kontext, auf den Zusammenhang drauf ankommt. Also Paulus redet in Vers 51 und 52 über die Entrückung. Und dann geht er ein paar Verse weiter in Vers 58 und er schreibt, daher. Und wenn so ein Wort wie daher kommt, müsst ihr immer den Zusammenhang suchen. Daher, weil ihr entrückt werdet, meine geliebten Brüder, seid fest, seid unbeweglich, seid alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn. Weil ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist. Daher, weil ihr wisst, dass wir entrückt werden, dass wir ein Erbe bekommen, dass Gottes Zorn befriedigt ist. Daher seid alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn. Nicht aus geknechteter Gesetzlichkeit, sondern weil wir von Gott in Bewegung gesetzt sind. Und so schließlich, ihr müsst es nicht mehr mit aufschlagen, mit Offenbarung 22, Vers 20 und 21. Und es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Und machen wir das zu unserem Gebet. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.